Hallo und herzlich willkommen im Podcast 1 mit Sternchen.
Zukunftsstark in Schule, Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Daniela Löbnitz, ich bin Mathe- und Lerncoach. Mein heutiger Gast ist Lisa Kühn. Lisa hat sowohl eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht, als auch BWL studiert. Mittlerweile arbeitet sie im Projektmanagement und baut nebenher Azubisi auf. Azubisi ist ein umfassendes Angebot für Auszubildende, das unter anderem einen Blog, einen Podcast, aber auch einen Online-Kurs beinhaltet. Im Interview sprechen wir darüber, wie sich der Kreis zwischen Berufswünschen als Kind und späterem Leben oft wieder schließt, auch wenn man eigentlich etwas ganz anderes macht, und über das Ansehen von Auszubildenden in der Gesellschaft. Wir sprechen aber auch darüber, warum ein Umdenken im Schulsystem, aber auch bei vielen Unternehmen dringend erforderlich ist und wie wichtig es ist, sich immer zuerst ein eigenes Bild von einem Sachverhalt zu machen. Es freut mich sehr, dass ich Sie als Gast in diesem Podcast begrüßen darf. Hallo Lisa, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gern. Magst du dich zum Einstieg mal so ein bisschen vorstellen? Wer bist du, was machst du und wie war so in groben Zügen dein Weg?
Mein Name ist Lisa, ich bin 30 Jahre alt. Mein Weg war, ja, ein bisschen ungewöhnlich, sage ich mal. Also ich habe angefangen, bin aufs Gymnasium gekommen, bin dann relativ schnell vom Gymnasium auf die Realschule gewechselt. Von der Realschule bin ich dann aufs Berufskolleg, habe dann meine Fachhochschulreife gemacht, habe dann eine Ausbildung absolviert als Hotelfachfrau, bin dann anschließend zum Studieren gegangen, habe dann BWL studiert und bin darüber im Projektmanagement gelandet. Und jetzt seit 2 Jahren ungefähr mache ich nebenher selbstständig quasi noch einen Blog und Podcast und Online-Kurs speziell für Auszubildende. Das nennt sich Azubisi. Und genau, das ist so ganz grob der Weg.
Da hast du ja auch alles gesehen, ne? Irgendwie so.
Ja, irgendwie alles mal mitgenommen.
Warum? Ich frage einfach mal so ein paar Fragen da rein.
Ja, klar.
Hattest du das Gefühl, dass du danach auf jeden Fall noch BWL studieren musst? Oder war das was, was dich interessiert hat? Oder wie bist du dazu gekommen?
Ja, mir wurde das schon nahegelegt, dass ich studieren soll. Also es ist selbst auch von meinen direkten Vorgesetzten damals. Hat es geheißen, ja, wenn ich irgendwie mal was erreichen will, wenn ich es mal zu was bringen will, wenn ich mal eine gewisse Führungsposition einnehmen möchte, dann ist mit einer Ausbildung irgendwann Schluss und dann muss ich zwangsläufig studieren. Und es wurde mir wirklich von mehreren Stellen, ich sage jetzt wirklich mal im wahrsten Sinne des Wortes, eingetrichtert. Und da wurde gar nicht darüber gesprochen, was für Alternativen es eigentlich noch gibt mit dem Thema Weiterbildung. Bildung, Fortbildung, in die Richtung nach der Ausbildung, zumal ich auch gelernte Hotelfachfrau mit der Zusatzqualifikation Hotelmanagement bin. Heißt, da hatte ich schon eigentlich eine höhere Qualifikation, an der man ja super hätte anknüpfen können. Aber wie gesagt, mir wurde das nahegelegt und dann habe ich mich für ein Studium beworben, habe dann auch den Platz bekommen und dann hat sich das eine mit dem anderen ergeben und dann bin ich zum Studieren gegangen. Genau.
Ja, es ist schockierend eigentlich, wie, also ich sag mal, ich habe auch studiert und es ist ja auch nicht, es spricht ja auch nichts gegen das Studium oder auch
klar,
nach der Ausbildung noch ein Studium zu machen. Aber es ist natürlich schon erschreckend, wenn das quasi so, ja, als Muss irgendwie nahegelegt wird.
Ja, es war auch vor allem jetzt im Nachhinein betrachtet, ne? Vor allem, wenn ich mich jetzt mit dem Thema Ausbildung sehr intensiv beschäftige, ist es natürlich was, wo ich jetzt rückblickend, wenn ich darüber reflektiere und nachdenke, schon wirklich wahnsinnig schockierend ist, dass man eben gar nicht die anderen Möglichkeiten aufzeigt, wie man mit einer Ausbildung auch Karriere machen kann. Und die haben dadurch halt auch eine Mitarbeiterin verloren, ne? Die haben sie quasi selber, haben sie mich dazu sozusagen ermutigt zu gehen. Und das ist ja, wenn man mal darüber nachdenkt, eigentlich total, weiß ich nicht, irrational eigentlich, ne? Weiß ich nicht.
Also das war dann letztlich auch so ein bisschen der Auslöser, warum du da rausgegangen bist? Oder hat sich einfach nach dem Studium was anderes ergeben?
Aus der Branche meinst du jetzt, oder? Ja, also durch das Studium hat sich dann quasi ein Praktikum ergeben im Projektmanagement, wo ich jetzt heute auch noch arbeite. Und da bin ich dann auch irgendwie hängen geblieben. Das hat mir dann Spaß gemacht. Ich habe dann im Studium auch noch mal eine Weiterbildung gemacht im Bereich Projektmanagement und habe das da für mich einfach so ein bisschen lieben gelernt und veranstalte jetzt heute, da schließt sich dann aber wieder der Kreis zum Hotel, plane ich und organisiere ich Veranstaltungen, Messen, Kongresse, Events, sowas in die Richtung. Und das war damals im Hotel ja auch schon ein großes Thema. Das heißt, dadurch schließt sich jetzt der Kreis wieder so ein bisschen.
Ist ja auch immer spannend, ne? Wie man dann doch manchmal auch zu diesem alten Kern, sage ich mal, wieder zurückkommt in anderer Form oder aus einer anderen Perspektive, aber wo man natürlich auch viel Know-how schon mitbringt, ne, dafür.
Ja, es ist auch, wenn ich mal drüber nachdenke, ist vielleicht auch nochmal eine ganz andere Richtung, aber früher hatte man ja so ein paar Berufswünsche, was man alles vielleicht machen will, wo man sich selber sieht, was verschiedene Praktika man sich vorstellen kann. Und ich habe damals ein Praktikum in der Schule gemacht bei der Zeitung, weil ich den großen Traum hatte, Journalistin zu werden. Habe dann das Praktikum gemacht und danach hat sich das dann irgendwie so ein bisschen erübrigt, weil das gar nicht das war, wie ich mir das irgendwie vorgestellt habe, keine Ahnung. Und habe dann auch nochmal lange überlegt, ob ich vielleicht zum Radio gehen will oder irgendwie in die Richtung. Und das hat sich dann alles irgendwie nicht ergeben. Aber heute schreibe ich unter anderem Artikel für ein Magazin, wo es um das Thema Ausbildung geht, habe einen eigenen Blog, in dem ich regelmäßig schreibe und habe einen Podcast, in dem ich quasi meinen eigenen kleinen Radiosender habe. Das heißt, das ist total witzig, wenn man drüber nachdenkt, dass das einen irgendwie doch alles irgendwann wieder einholt.
Ja, es ist interessant manchmal, ne, wo man dann doch wieder landet, quasi.
Ja, und wie die Wege sich halt auch entwickeln, ne, ist total spannend. Deswegen, wenn man eine Vorstellung hat oder ein Ziel oder einen Traum mit, keine Ahnung, 14, 15, 16, 17, 18, und man ist dann 25 oder 28 oder 30 und steht noch nicht da, wo man sich das eigentlich vorgestellt hat, heißt es noch lange nicht, dass es nicht irgendwann trotzdem dahin kommt.
Dann hast du gesagt, du machst nebenher Azubisi, heißt es, glaube ich, ne?
Genau, Azubisi, ja.
Magst du ein bisschen darüber erzählen?
Ja, gern. Also Azubisi hat sich daraus entwickelt, aus der Idee, Auszubildende einfach mehr zu unterstützen, mehr zu supporten. Weil ich habe damals in meiner Ausbildung auch den Betrieb gewechselt und mir hat da einfach so ein bisschen die Unterstützung gefehlt, sowohl von der IHK als auch von der Berufsschule hat man einfach nicht den Support bekommen, den ich mir damals in der Situation gewünscht hätte. Und deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, die ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, in den Blog aufzuschreiben. Und gerade vor allem das Thema Betriebswechsel, wie geht man damit um? Ja, auch so ein bisschen das Thema Druck, mentale Gesundheit etc. Das waren so die ersten Themen und relativ zeitnah kam dann auch der Podcast mit dazu, unter dem gleichen Namen, das läuft alles unter Azubisi. Und da interviewe ich mittlerweile auch regelmäßig Azubis oder ehemalige Azubis zu ihrer Ausbildung, um einfach ja die Ausbildungsvielfalt zu zeigen, die wir hier in Deutschland haben, um auch jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, in die verschiedenen Berufe reinzuschauen und vielleicht auch einfach mal sich darüber zu unterhalten, wenn auch mal was nicht gut läuft, ne? Weil man muss das nicht alles immer hindrehen, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern es darf auch mal was daneben gehen. Es darf auch mal passieren, dass man die Ausbildung abbricht, aus welchen Gründen auch immer, dass man den Betrieb wechselt, warum auch immer. Und das sind einfach Wege, die ich aufzeigen will, zusammen mit den Azubis. Und jetzt seit einem halben Jahr ungefähr gibt es bei Azubisi noch einen Online-Kurs speziell für Auszubildende, in dem ich quasi ja, Unternehmen dabei unterstütze, die Azubis von vor der Ausbildung über die Ausbildung bis zum Abschluss hin mit Inhalten zu unterstützen und zu supporten.
Ja, super wichtig, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass wir ja auch eigentlich sehr, sehr viele Auszubildende brauchen und leider Ausbildungen ja oft auch nicht so angesehen sind in der Gesellschaft. Also man hört ja doch leider auch oft noch so dieses, ja, ich habe ja nur eine Ausbildung oder ich mache nur eine Ausbildung, wo ich immer schon die Krise kriege, was ich auch immer energisch korrigiere und sage, nein, es ist eine Ausbildung, aber dieses Wording ist ja immer noch da und damit natürlich auch die Wertschätzung nicht immer so. Und da finde ich dann schön, dass es dann genau solche Sachen eben auch gibt, die da mal ganz bewusst auch das Spotlight drauf lenken.
Ja, das ist genau wie du sagst, ne? Dieses, ich habe nur eine Ausbildung. Man macht sich selber immer kleiner, als man eigentlich ist. Und die Azubis von heute sind die Fachkräfte von morgen. Und alle Azubis, die heute eine Ausbildung lernen oder die daran denken, dass sie eine Ausbildung machen möchten, das ist unsere Zukunft. Also wenn es die Azubis da draußen nicht gibt, dann ja, wird es irgendwann keine Zukunft mehr geben. Weil ich meine, ja, studieren gehen können viele, aber irgendwann ist halt auch mal gut, gut mit Ingenieurswesen und was weiß ich was für Zeugs, sondern dann muss man halt wieder zurückkommen zu den ursprünglichen Berufen, ne? Zum Handwerk, zur Pflege, Gesundheitswesen, Einzelhandel. Das sind alles so wichtige Berufe und deswegen, es gibt so viele verschiedene und deswegen versuche ich da einfach ein bisschen einen Blick zu geben und ich finde es super krass, wie viel ich selber jedes Mal dabei lerne. Und es ist einfach wahnsinnig spannend. Ich hatte neulich zum Beispiel auch ein Interview mit einem Papiertechnologen. Das ist, da lernt man ganz andere Dinge, über die man sich sonst irgendwie keine Gedanken macht. Das ist total spannend.
Ja, das glaube ich. Welche Rolle hat Schule auf deinem Weg gespielt?
Oh, Schule. Schule, ich habe es ja vorher schon kurz angeschnitten. Ich habe ja auf dem Gymnasium angefangen. Und bin dann relativ früh, das war in der 7. Klasse schon, ich war der letzte G9-Zug damals. Und dann hieß es zu mir, ja, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Also ich hatte wirklich richtig schlechte Noten. Ich hatte irgendwie 2 Fünfer oder 3 Fünfer, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube 2 Fünfer und 1000 Vierer und was weiß ich. Also richtig schlecht. Und dann hieß es, okay, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst durch den letzten G9-Zug, kannst du nicht die 7. Klasse wiederholen, sondern du müsstest dann in die 6. Klasse. Oder du wechselst in die Realschule und kannst da dann nochmal die 7. Klasse wiederholen. Und ich dann so, ja gut, also die Blöße gebe ich mir jetzt nicht, zu den 6-Klässlern zu gehen. Unabhängig davon war das halt irgendwann einfach, ja, weiß ich nicht, für mich erledigt das Thema Gymnasium und bin dann auf die Realschule. Und es war auch wirklich der absolut richtige Schritt. Und danach lief es dann auch wirklich richtig gut. Ich hatte gute Noten, ich habe einen ordentlichen Abschluss gemacht, bin dann, wie gesagt, danach aufs Berufskolleg gegangen, habe dann da meine Fachhochschulreife nachgeholt. Und ich glaube, das war tatsächlich dann eher so ein bisschen so ein Ego-Ding, dass ich gesagt habe, mir hat man das verwehrt, das Abi zu machen. Und jetzt will ich das aber so ein bisschen für mich einfach auch nachholen, dass ich die Möglichkeit irgendwann habe zu studieren, wenn ich es machen will oder vielleicht auch nicht. Weil ich bin danach ja dann, habe mich ja dann für die Ausbildung entschieden. Das heißt, ich habe mein Abi dafür ja gar nicht gebraucht. Wobei diese Zusatzqualifikation, die war dann schon wieder die Voraussetzung, dass man Abi oder Fachhochschulreife hat. Deswegen aber, also an meine Zeit im Gymnasium denke ich gar nicht gern zurück. Das war wirklich eine sehr unschöne Zeit. Da war auch viel mit dem Thema Mobbing. Und ja, also Kinder können echt grausam sein, muss man manchmal sagen. Das ist schon krass. Das ist auch ein Thema, wo ich dann bei mir auf dem Blog wieder aufgegriffen habe. Und nach der Realschule lief es dann echt gut. Und da habe ich dann auch super schnell Anschluss gefunden. Aber man muss schon auch sagen, ne, wo ich dann vom Gymnasium auf die Realschule bin, haben mich auch viele von damals dann so ein bisschen ausgelacht, weil sie gesagt haben, ah, guck mal, die schafft halt so gar nichts und die kann da gar nichts und voll der Loser. Und witzigerweise sind dann einige von denen, die das damals gesagt haben, 2, 3 Jahre später auch auf die Realschule gewechselt. Also das war dann auch so ein bisschen wieder, da schließt sich der Kreis, ne? Und ja.
Ja, es ist interessant und ist vor allen Dingen, ich meine, wir haben ja verschiedene Schulformen, um eigentlich unterschiedliche Kinder unterschiedlich fördern zu können. War ja mal ursprünglich die Grundidee. Mhm. Und es ist nichts verwerflich an einer Realschule. Und es ist auch nichts verwerflich an einer Hauptschule, wenn man noch eine Stufe quasi darunter geht.
Ja.
Und das ist vielleicht auch eine Botschaft für junge Menschen oder auch für Eltern, die merken, dass ihre Kinder auf dem Gymnasium wirklich ins Straucheln geraten. Und das Leben endet nicht, wenn man das Kind auf die Realschule steckt.
Mhm.
Und wir haben ja, ich sag mal, man kann ja viel kritisieren bei uns im Schulsystem, da ist auch vieles im Argen. Was wir aber haben, ist, dass wir ganz, ganz viele Wege haben. Wir haben ganz, ganz viele Wege, wie man immer noch am Ende einen Abschluss bekommt, wie man immer noch auch später noch Abitur nachholen kann oder am Berufskolleg und wie man eigentlich immer noch alle Wege wieder, wo alle Wege offen bleiben. Also es geht ja kein Weg endgültig zu.
Mhm.
Und da ist es manchmal tatsächlich leichter oder man macht es für das Kind auch erträglicher, vielleicht auch mal zu sagen, ich schicke das auf die Realschule und nehme das da raus, weil der Druck einfach ein anderer ist. Ne? Das, mhm. Und dann noch so ein Thema wie Mobbing oder sowas dazukommt, ist ja, mhm. da muss man ja schon fast wechseln, um da rauszukommen.
Ich diskutiere da gerade auch mal total mit meinen Arbeitskollegen drüber, weil bei denen gerade so ein bisschen das Alter von den Kindern erreicht ist teilweise, wo es dann um die weiterführenden Schulen geht. Und dann ist es auch so, ja, eigentlich würde ich sie schon gerne aufs Gymnasium schicken, aber eigentlich weiß ich auch, dass sie noch nicht so weit ist. Dann sage ich, okay, und über was denkst du dann gerade noch nach? Du machst das Leben von deinem Kind unnötig schwer. Du stellst ihr dann irgendwelche Steine in den Weg, die sie gar nicht braucht. Das ist wirklich, also wenn ich nochmal wählen könnte, beziehungsweise wenn ich damals hätte wählen können, weil du bist ja in einem Alter, also kannst du das ja gar nicht richtig entscheiden. Du hast da ja, selbst wenn du mitreden kannst, also du entscheidest dann, wo gehen meine Freunde hin, da will ich auch hin, so. Danach entscheidest du. Aber wenn ich es heute jetzt reflektierend nochmal ändern könnte, würde ich auf jeden Fall sagen, sofort auf die Realschule. Weil, wie du sagst, es gibt so viele andere Wege. Und unabhängig davon, das ist auch ein Thema, mit dem ich mich gerade eben beschäftige, bei Azubisi, dass es einfach auch super viele junge Leute gibt, die gar keinen Abschluss haben. Weder einen Hauptschulabschluss noch Realschule noch Gymnasium. Und die gehen so krass verloren in dem Bildungssystem und auch in dem weiterführenden Weg, wo man dann eine Ausbildung macht, dass man einfach sagt, die muss man auch auf einem gewissen Weg abholen und denen die Möglichkeit geben. Und da sehe ich auch Unternehmen in der Pflicht, mehr auf diese Zielgruppe Wert zu legen und dann auch mehr auf junge Menschen, die den Hauptschulabschluss Wert zu legen, dass du einfach ein bisschen mehr, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Vielfalt, ein bisschen offener bist, ein bisschen mehr Chancen gibst jedem, weil nur weil ich jetzt in der Schule nicht gut bin und nur weil ich, also das Bildungssystem, wie du vorher gesagt hast, ne, es hat auch viele Kehrseiten. Nur weil ich jetzt nicht irgendwelche Gleichungen oder irgendwelche, weiß ich nicht, Gedichte auswendig lernen kann, heißt es jetzt nicht automatisch, dass ich nachher kein guter Auszubildender oder keine gute Fachkraft bin oder kein guter Mitarbeiter oder keine gute Führungskraft. Die einen Fähigkeiten in der Schule haben mit den Fähigkeiten im wirklichen Leben da draußen so wenig miteinander zu tun, das ist unglaublich. Und das merke ich immer wieder, wenn ich mich auch dann mit dem Unternehmen unterhalte.
Ich hatte vor einiger Zeit jemanden im Podcast, der sagte, dass der ein oder zwei Unternehmen kennt, und es sind wenige, aber die kennt er, die tatsächlich anfangen, sich darauf vorzubereiten, um Menschen ohne Abschluss mittelfristig in die Ausbildungsprogramme zu bekommen. Also die sich eigentlich anfangen, genau auf diesen Markt zu konzentrieren, weil ja, da fallen auch immer noch viel zu viele raus. Und im Grunde können wir uns als Gesellschaft das eigentlich auch nicht erlauben, dass da so viele aus dem System rausfallen. Und eigentlich können wir uns auch schon nicht erlauben, dass wir jemanden mit einem Hauptschulabschluss abstempeln und den rauskicken aus allen möglichen Bewerbungsverfahren, nur weil wir meinen, das Abitur ist jetzt das Maß aller Dinge. Also das funktioniert halt nicht. Und gerade nicht, wenn du dann auch noch Fachkräftemangel hast, wo du eigentlich jeden brauchst.
Ja, es ist wirklich so, ne? Und die Unternehmen, ich verstehe das auch ehrlicherweise nicht, wann dieser Wechsel kam, dass Unternehmen Stellen ausschreiben, dass sie Realschule oder Abi wollen, wenn theoretisch für den Beruf ein Hauptschulabschluss ausreichend ist. Ich verstehe das nicht. Die legen sich erstens selber Steine in den Weg, zweitens stempeln sie damit junge Leute direkt ab, die einen Hauptschulabschluss haben. Und das ist einfach, ich habe da null Verständnis dafür, wie man sowas machen kann. Keine Ahnung. Ich kenne auch viele Leute, die vor zig Jahren einen Hauptschulabschluss gemacht haben und die heute Führungskräfte sind. Also das ist nicht so, wie wenn man sagt, ja, wenn du einen Hauptschulabschluss hast, dann wirst du sowieso zu nichts bringen und sowieso keine Chancen. Im Gegenteil, du hast da einen ganz anderen Weg, den du entsprechend einschlagen kannst und man muss halt einfach auch was draus machen, ne?
Ja, und einmal das und auch vom Hauptschulabschluss kann man später immer noch einen Realschulabschluss an der Abendschule nachholen und so weiter. Also auch diese anderen Bildungswege, die sind auch nicht zu, nur weil vielleicht ein Kind in diesen jungen Jahren vielleicht auf einer anderen Schule nicht zurechtgekommen ist. Es gibt ja tausend Gründe, ne? Das kann ja auch sein, dass familiär zu Hause viel los war, dass vielleicht auch das Interesse nicht da war, dass Reife vielleicht hier und da noch gefehlt hat. Es hat ja tausend Gründe, warum jemand auf einer Hauptschule landet. Das sind ja nicht alles per se dumme Leute.
Ja, genau. Und da müssen Unternehmen einfach offener werden. Ja.
Welche Fähigkeiten hast du in der Schule gelernt, die dir auf deinem Weg geholfen haben?
Hui. Puh, das ist eine gute Frage. Welche Fähigkeiten? Also ich gehe jetzt davon aus, du meinst jetzt nichts irgendwie
Also ich meine jetzt nicht lesen und
was
schreiben.
Inhaltliches, ja, oder so.
Inhaltlich ist wahrscheinlich ja auch eher weniger, aber
Ja.
vielleicht gibt es ja was.
Also was ich schon sagen würde, ist, dass man einfach verschiedene Möglichkeiten wahrnehmen muss, wenn sie einem geboten werden. Und dass man dann auch nicht direkt irgendwie den Kopf in den Sand stecken sollte, wenn es einfach mal nicht so läuft, sondern dass sich alles irgendwann zum Guten wendet, da bin ich ganz fest davon überzeugt. Und ich meine, wo ich damals in der 7. Klasse, da war ich, wie alt war ich da? 14? Wie alt ist man da? 13, 14, sowas? Wo ich damals vom Gymnasium runter bin, das war für mich, da ist die Welt zusammengebrochen. Und ich habe gedacht, das war's so. Also jetzt kannst du dich gerade abschreiben irgendwie, du wirst eh nie zu irgendwas bringen. Du bist ja der Oberloser von allen. Und man muss dem Ganzen manchmal einfach, glaube ich, ein bisschen Zeit geben. Und Ich hatte dann auch auf der Realschule ein relativ gutes Verhältnis zu meinen Lehrern damals im Vergleich zum Gymnasium. Und ja, ich glaube, wenn man dem Ganzen Zeit gibt und wenn man geduldig genug ist und wenn man auch einfach dranbleibt und das macht, auf das man Lust hat und versucht, seine Träume zu verwirklichen, dann wird es auch alles irgendwann seinen entsprechenden Weg gehen.
Ja, und ich sag mal, dieses Geduld haben, dranbleiben oder auch mal mit Niederlagen umgehen, das ist ja was, was man in der Schule ja tatsächlich, ja, ich will nicht sagen lernt, weil man lernt ja keinen richtigen Umgang damit, leider, aber was man zumindest erlebt, ne, weil das ja einfach auch ein Stück weit immer mit dazugehört.
Ja, klar.
Ich sag deshalb leider, weil, also ich sag mal, das im Leben haben wir ja auch immer Rückschläge und Schule könnte an der Stelle sehr, sehr viel mehr lehren, unterstützen, beibringen, wie man damit umgeht in diesen Situationen. Das heißt, es ist ja gar nicht so schlimm, dass man das erlebt, aber was man eben nicht lernt in der Schule ist dann, wie gehe ich denn damit um? Sondern das ist ja dann oft eher so, okay, da hast du eine schlechte Note, da hast du versagt, ne? Da bist du der Loser, der schlechte Schüler. Also man setzt ja eher einen Stempel drauf, als zu sagen, hey, lass uns doch mal gucken, wie wir dich da wieder rausbekommen.
Ja, und ich glaube auch irgendwie, das ist totales Problem, dass da einfach dieser Lehrermangel herrscht, ne? Die haben gar keine Kapazität, sich damit überhaupt zu beschäftigen. Die müssen den Stoff durchkriegen, die müssen irgendwie das Schuljahr rumkriegen und wenn da einer hinterherhängt. Ich habe mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, eine Freundin von mir, eine gute, ist auch Lehrerin an der Berufsschule und dann eben von den Kollegen, wenn du da dann immer wieder die Geschichten hörst, wie das gerade das einfache Schulsystem abläuft, habe ich mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, das ist wie wenn du zum Studieren gehst, das ist ja auch so, wenn du an der Uni sitzt und du kommst mit dem Stoff nicht hinterher, dann bist du selber schuld, so. Du musst halt irgendwie mithalten können. Da erklärt dir der Prof nicht nochmal zweimal und dreimal und viermal, wie das funktioniert. Und ich habe mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, in der Schule ist es auch so, weil die gar keine Kapazität mehr haben, dir das zweimal, dreimal, viermal zu erklären. Und wenn du da nicht hinterherkommst, wenn du es da nicht verstehst, dann bist du ja selber schuld. Und wenn du dann keine Unterstützung von zu Hause bekommst oder dich mit irgendwelchen anderen Leuten zusammentun kannst und da lernen kannst, dann bist du halt irgendwie echt aufgeschmissen. Deswegen, also da muss man sich dann auch echt so ein bisschen zusammentun und im Zweifel dann halt irgendwie doch auf die Barrikaden gehen beim Lehrer und sagen, erklär mir das jetzt nochmal und nochmal und nochmal. Oder sich dann eben auch mit anderen Schülern zusammentun und da dann Lerngruppen bilden oder so.
Ja, das ist tatsächlich für Lehrer gar nicht so einfach. Ne? Da sind auch einmal klar, es sind eh schon wenig Lehrer, dann doch wieder auch weit mehr Schüler. Dazu kommen dann diverse andere Herausforderungen. Plus, wenn ich plötzlich ein Kind fast den ganzen Tag in der Schule habe, dann landet natürlich auch irgendwie eine Erziehungsaufgabe da, für die ein Lehrer noch nicht mal ausgebildet ist. Also das heißt, es werden ja auch ganz viele Probleme im Moment dahin geschoben, wo die gar nicht für ausgebildet sind. Und das ist natürlich das, was im Moment auch an allen Ecken crasht, weil ja, ich kann auch mittlerweile jeden Lehrer verstehen, der einfach nur noch die Augen zumacht und irgendwie versucht, seinen Stoff durchzudrücken und der gar nicht mehr rechts und links guckt, weil ich weiß, der würde, die meisten gehen in diesem System kaputt. Ne? Das ist ganz, ganz grausam eigentlich im Moment zu sehen.
Deswegen, also das ist ja, du kannst ja nicht mal irgendwie irgendjemandem die Schuld zuweisen. Das ist ja, du bist ja als Lehrer mittlerweile genauso ausgeliefert und musst es halt durchziehen, ne? Aber am Ende des Tages kommen halt irgendwie alle zu kurz, sowohl die Lehrer als auch die Schüler. Und damit ist halt irgendwie dann auch niemand geholfen.
Und andersrum kommen die aus der Schule und die Unternehmen sagen, ja, mit denen können wir auch nichts anfangen.
Genau, ja. Ja, das ist so und das ist ein Teufelskreis und wenn man da nicht halt mal irgendwie was reformiert und ändert, dann wird sich das noch gravierend verschlechtern, weil die Unternehmen sind ja jetzt schon so, dass sie sagen, wir haben eigentlich zu wenig von allem, setzen unsere Ansprüche aber immer höher, 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 immer höher, schneller, weiter und dann gibt es bald Unternehmen, die, wenn die sich auch dann umdenken, werden die dann ja richtig blöd aus der Wäsche gucken.
Dann kommen wir mal zu Werten. Welche Werte hast du aus der Schule mitgenommen? Und welche Sicht ist damit für dich auf Gesellschaft und Arbeitswelt entstanden?
Also gerade das Thema Mobbing war für mich ja schon auf dem Gymnasium so rum, da war ich quasi so ein bisschen in der Opferrolle. Und wo ich dann auf die Realschule gekommen bin, gab es dann einen Moment, wo ich dann irgendwie ausgeteilt habe, wo ich dann gedacht habe, okay, jetzt musst du mal ein bisschen das Blatt wenden und jetzt bist du mal am längeren Hebel und habe mich dann eher so ein bisschen in der Täterrolle wiederentdeckt. Und das ist was, wo ich heute drauf zurückblicke, wo ich sage, okay, du solltest auf der einen Seite auf jeden Fall einschreiten, wenn du sowas beobachtest und auf der anderen Seite solltest du auf gar keinen Fall auf die Idee kommen, selber zum Täter zu werden, weil jeder Mensch Ende des Tages gleich ist. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und nur weil es irgendwie eine Situation gibt, in der du dich jetzt gerade nicht wohlfühlst, in der du dich angegriffen fühlst oder so, gibt es dir noch lang kein Recht, einen anderen dafür zu attackieren oder anzugehen. Und oftmals ist es einfach auch so ein Ding, das habe ich reflektierend dann bei mir auch wieder beobachtet, dass man mit sich selber irgendwie nicht im Reinen ist, wenn man andere Leute angeht. Und deswegen, wenn ich das jetzt mal als Wert zusammenfassen müsste, würde ich schon sagen, so ein bisschen die Ausgeglichenheit, dass man das auf jeden Fall mitnimmt und ja, einfach die Offenheit anderen gegenüber, ne? Also, dass du einfach allen Kollegen, Mitarbeitern, Vorgesetzten im ersten Moment offen gegenüber bist und aufgeschlossen. Und das ist auch immer, wenn irgendwie neue Kollegen kommen, erstmal sich ein eigenes Bild machen oder wenn man irgendwo neu anfängt, sich erstmal ein eigenes Bild machen. Ich weiß auch noch, in der Uni damals hat unser Prof zu uns gesagt, wenn ihr irgendwo einen Job anfangt, meidet am Anfang auf jeden Fall die Kaffeeküche. Meidet die und geht da auf gar keinen Fall hin, weil genau da gibt es Klatsch und Tratsch und genau da wird irgendwas erzählt, wo ihr am Anfang nicht hören wollt, weil das meistens einfach negative Dinge sind. Man unterhält sich in so einem Moment dann meistens über das, was irgendwie gerade nicht stimmt, was nicht passt, was nicht gut läuft und das zieht runter. Und du willst in einem neuen Job ja nicht runtergezogen werden, sondern du willst ja quasi motiviert werden, du willst ja Lust darauf haben, du willst Spaß haben. Und deswegen einfach die Offenheit allem gegenüber, der Arbeit gegenüber, den Kollegen gegenüber. Und dann, wenn man sich sein eigenes Bild gemacht hat, dann kann man auch entsprechend damit umgehen. Aber jetzt nicht irgendwie von anderen beeinflussen lassen oder von anderen irgendwas erzählt bekommen, sondern einfach offen sein.
Erstmal zu dem Mobbing-Thema. Also erstmal danke, dass du das so geteilt hast und auch so reflektiert geteilt hast, dass man vielleicht doch auch mal als junger Mensch schnell in die Täterrolle rutscht. Und manchmal vielleicht auch gar nicht, wo man das vielleicht auch gar nicht so richtig merkt als junger Mensch. Ne? Als junger Mensch, da ist man ja einfach auch noch nicht so reflektiert, da guckt man noch nicht so drauf. Und das ist ja auch überhaupt so ein bisschen das Problem auch mit Mobbing, dass Mobbing-Opfer ja ganz oft auch tatsächlich irgendwann Täter werden. Und das ist ja ein ganz, ganz schwieriges Feld. Und da ist es auch gerade bei Kindern und Jugendlichen sehr, sehr, man macht sich sehr, sehr leicht, nur darauf zu gucken und zu sagen, das ist der Gute, das ist das Opfer und das ist der Täter, der ist der Böse. Da gibt es ganz, ganz viele Schattierungen inzwischen, wie das zustande kommt. Und das ist tatsächlich leider bei Kindern nicht so einfach, wie man das von außen, wie man das gerne, ja, wie man da gerne drauf gucken möchte. Und dann hast du so schön gesagt, ja, Offenheit alles und jedem gegenüber erstmal, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und dann mit diesen negativen Sachen erstmal meiden und sich erstmal das eigene Bild zu machen. Das ist, glaube ich, heute noch wichtiger, wo wir auch noch diese ganzen Bewertungsportale für Unternehmen und so weiter haben, ne?
Ja, das stimmt. Ja.
Wo ich weiß selber, wann ich mal da was reingeschrieben habe. Ich weiß, wer zum Beispiel, meine Schwester hat ein Unternehmen, welche Mitarbeiter da geschrieben haben oder auch mal richtig böse geschrieben haben. Das waren die meisten, die man über einen Prozess schon kündigen musste, wo es dann viele, viele Gründe für gab, was da natürlich nicht steht. Wo es ja auch schwierig ist, sich aufgrund dessen ein Bild tatsächlich von der Firma zu machen. Ne? Aber wo ich vielleicht dann schon viel gelesen habe, habe ich eigentlich schon eine Meinung von einem Unternehmen, ohne dass ich es mir angeguckt habe.
Ja, und man ist da halt einfach auch schon beeinflusst, ne? Deswegen wirklich sich in dem Fall nicht influenzen lassen, sondern wirklich unvoreingenommen daran gehen. Und diese Jobportale, gerade, was weiß ich jetzt zum Beispiel, Kununu ist ja ein ganz großes. Ich finde es gut, dass es sowas gibt, dass halt einfach auch Dinge offengelegt werden, wo wirklich nicht gut laufen, dass du als potenzieller Arbeitnehmer vorher schon weißt, was ist da gut, was ist da schlecht. Aber wie du sagst, es gibt dann auf der einen Seite die Mitarbeiter, die da wirklich alles rauslassen, weil sie halt irgendwie super schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und wenn wir mal ehrlich sind, es gehören immer zwei Seiten dazu. Und auf der anderen Seite ist es häufig auch schon so, habe ich leider auch schon mitbekommen, dass Mitarbeiter bzw. Vorgesetzte ihre Mitarbeiter dazu anhalten, dort extrem positive Bewertungen zu schreiben, obwohl das vielleicht gar nicht so positiv ist. Also gerade diese ganzen Jobportale, das ist alles immer ein bisschen Vorsicht zu genießen. Gerade wenn irgendwas super ins extrem Negative geht oder ins extrem Positive, ist es immer so ein bisschen, ja, kann stimmen, kann aber auch nicht stimmen. Und deswegen, ja, das Beste ist, wenn man sich irgendwie, finde ich, ist es total aussagekräftig, der Bewerbungsprozess. Wenn ich mich irgendwo bewerbe, wie schnell kriege ich eine Rückmeldung, wie schnell werde ich eingeladen, wie funktioniert das Forschungsgespräch, wie ist das Zwischenmenschliche, wie kriege ich dann wieder eine Rückmeldung nach dem Forschungsgespräch, wie ist der Einstellungsprozess und so weiter. An diesen Merkmalen erkennt man meiner Meinung nach schon extremst, wie es im Unternehmen abläuft. Und wenn du irgendwie nach 12 Wochen eine Rückmeldung bekommst, dass du im Forschungsgespräch eingeladen bist, wenn es jetzt nicht gerade irgendein weltweiter Konzern ist, sondern ein normaler Mittelständler, kann man sich auch mal überlegen, die Einladung vielleicht auszuschlagen, weil wenn das da schon 12 Wochen dauert, was dauert dann alles nochmal länger und ist bürokratischer und ja, genau.
Ja, oder auch, warum hat das denn so lange gedauert, ne? Hatte man schon 3 andere vorher, die dann abgesprungen sind oder was? Also,
genau, ja,
ich
genau,
habe
das sind alles,
ich hab
ja,
da
es,
Fragen.
ja. Ja, das stimmt.
Ja, das ist tatsächlich so. Also an diesem ganzen Bewerbungsprozess, daran sieht man tatsächlich schon sehr, sehr viel. Und es kann natürlich, also mir war damals passiert, dass sich danach, dadurch, dass dann der Senior irgendwann rausgegangen ist, der Junior ist nachgerutscht, da haben sich plötzlich viele Dinge verschoben. Das kann dir natürlich immer passieren. Aber man sieht in diesem Bewerbungsgespräch oder auch auf diesem Weg tatsächlich schon sehr, sehr viel, ne? Also angefangen auch davon, wer ist bei den Gesprächen dabei. Gerade bei einem Mittelständler zum Beispiel, da war es so, dass tatsächlich auch das erste Gespräch mit der Personalabteilung war und das zweite mit dem Geschäftsführer selber, der sich also die Zeit genommen hat, selber die auszuwählen und auch die Lebensläufe angeguckt hat, dazu Fragen gestellt hat, also der sich auch mit jedem Einzelnen beschäftigt hat. Und daran siehst du tatsächlich schon ganz, ganz viel, was die Kultur angeht, ne? Wenn du einem Personaler gegenüber sitzt, der deinen Lebenslauf vor dir liegen hat und der dich dann auffordert, doch mal alles wiederzugeben, was da drin steht, dann weißt du, der hat die nicht mal gelesen, ne? Das sagt was über die Kultur aus.
Ja, und ich finde, am Ende des Tages läuft auch wahnsinnig viel übers Bauchgefühl. Also mein Bauchgefühl hat mich eigentlich noch nie in meinem ganzen Leben enttäuscht. Wenn ich ein gutes Gefühl habe, dann mache ich es, und wenn ich kein gutes Gefühl habe, dann lasse ich es. Und das ist auch wirklich, man muss wirklich ein gutes Gefühl dabei haben. Selbst wenn du jetzt in einem Forschungsgespräch sitzt und es passt alles, es ist so super alles, das Gehalt stimmt, die Position stimmt, die sind alle total nett und du hast trotzdem ein komisches Gefühl, dann lass es. Weil es wird sich am Ende des Tages rausstellen, dass wenn du es machst, es die falsche Entscheidung ist. Das habe ich schon so oft selber festgestellt und schon so viel von anderen Menschen mitbekommen. Ich weiß nicht, wie ist deine Einstellung dazu zum Bauchgefühl?
Also grundsätzlich stimme ich zu, bis ich ein interessantes Buch gelesen habe, dass man auch schon mal Hunger mit Bauchgefühl verwechselt.
Oh.
Und dass zum Beispiel in einem Land, wenn das, da gab es Studien drüber, dass zum Beispiel Urteile von Richtern wohlwollender sind, wenn die vor der Mittagspause sind, weil die das Hungergefühl mit einem guten Bauchgefühl verwechseln und solche Dinge. Also
echt?
Ja.
Oh wow.
Also das ja, aber grundsätzlich stimme ich zu. Ja, das Bauchgefühl, das schlägt in der Regel auch an. Und meist war es bei mir so, dass ich nachher irgendwann wusste, warum das Bauchgefühl eigentlich richtig war, egal wie ich darüber weggewalzt bin.
Ja, genau. Ja, irgendwann wird sich dann erklären, warum, wieso, weshalb.
Ja, okay. Bevor wir zur Abschlussfrage kommen, gibt es irgendwas, was du noch auf jeden Fall teilen möchtest?
Ich möchte den jungen Menschen da draußen gern mitgeben, dass es so viele individuelle Wege gibt und jeder seinen richtigen Weg geht und man sich nicht zu sehr mit anderen vergleichen sollte, wenn der eigene Weg mal nicht so läuft, wie man sich das eigentlich vorstellt oder wie das der Norm entspricht, sondern dass sich alles irgendwann zum Guten fügen wird und dass, wenn man ein Ziel vor Augen hat, man einfach dranbleiben sollte.
Das finde ich sehr schön und es ist ja auch, wenn wir uns vergleichen, wir sehen ja nur, wie es von außen aussieht. Wir sehen ja nicht, was der andere vielleicht dabei fühlt, empfindet, was der denkt. Und ganz oft ist es ja so, dass wenn bei uns was nicht läuft, unser Weg von außen unter Umständen trotzdem super aussieht. Und es ist einfach das Gefühl, aber damit vergleichen wir natürlich nicht.
Ja, ich habe da auch noch ein gutes Beispiel dazu. Damals zum Beispiel auf dem Gymnasium, da war eine, die hatte immer so super Noten, wirklich. Die hatte irgendwie einen Schnitt von 1, irgendwas. Und ich habe mich dann irgendwann auch mit der verglichen, weil ich hatte dann halt 5er, ne? Also, aber bei mir ist halt privat auch noch einiges vorgefallen, weshalb das dann die Noten am Ende des Tages gespiegelt hat. Auf jeden Fall hat sie immer extrem gute Noten gehabt und war dann immer so nach jeder Klassenarbeit, oh, voll cool, wieder eine coole Note, so, wie ist denn das entstanden? Und nach einer Weile habe ich dann mitbekommen, da hat sich dann meine Mutter mit ihrer Mutter unterhalten. Da hat sie dann rausgestellt, und das hat man auch im Laufe gemerkt, dass sie einfach nie Zeit für irgendwas hatte, dass sie wirklich nach der Schule hingesessen ist und nur gelernt hat. Sie hat nur gelernt, quasi ihr ganzes junges Leben lang nur gelernt. Und natürlich kommen dann auch irgendwie so gute Noten raus und das ist auch sehr, sehr löblich und das ist auch toll und so. Aber man musste dann auch überlegen, erstens, was für Opfer hat sie dafür gegeben und zweitens darf man sich eben nicht mit ihr vergleichen, weil ich zum Beispiel habe mich eben nicht von morgens bis abends hingesetzt und habe gelernt und hatte deswegen halt einfach auch keine Einsen. Und da musst du halt einfach auch immer überlegen, so wie du es gerade gesagt hast, was steckt dahinter, was passiert hinter den Wänden und was gibt die Person vor zu sein. Also da muss man auch immer ein bisschen abwägen.
Ja, ganz, ganz wichtig, ne? Und man sieht halt nicht alles, ne? Man sieht in der Schule einen kleinen Ausschnitt, man sieht die Noten, aber alles andere sieht man nicht. Und ich sag mal, ich arbeite ja viel mit jungen Menschen. Ich bin zum Teil auch in Familien, ja, da gucken alle, ich habe eine, da, das war eine Grundschulklasse, da hatte ich mehrere Schüler draus. Und es war eben eine, da haben immer alle drauf geguckt, ja, die hat ja überall so super Noten. Ja, ich weiß aber auch, dass die auch in der Grundschule schon teilweise abends bis 10 Uhr da gesessen hat und noch für die Deutscharbeit gelernt hat, ne? Und man bezahlt halt einen Preis dafür. Und die Frage ist halt, muss das sein bei einem Kind, wo das ja auch noch eine sehr, sehr prägende Zeit ist, ne? Wo ja eigentlich auch noch irgendwie so Unbeschwertheit da sein soll und Kindheit.
Genau.
Ne? Und
ja.
Ja.
Deswegen sich in dem Moment dann mit jemand so zu vergleichen, das macht gar keinen Sinn. Man muss immer überlegen, wie sieht es selber aus und an welchem Punkt steht die Person und wo stehe ich.
Genau. Gut, dann sind wir bei der Abschlussfrage. Welche drei Dinge würdest du dir an Schule anders wünschen?
Also Punkt Nummer eins, dass es auf jeden Fall mehr Lehrer gibt, die mehr Zeit für ihre Schüler haben und da ein individualisierter Unterricht stattfinden kann. Auch wirklich man mehr auf die Schüler eingehen kann. Das ist auf jeden Fall also Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, dass es auf jeden Fall, und das ist ein Riesenthema, mehr Berufsorientierung gibt an Schulen und auch wirklich an allen Schulen, sowohl von der Hauptschule, an der Realschule als auch auf dem Gymnasium, dass verschiedene Berufe vorgestellt werden, dass man in verschiedene Berufe reinschnuppern kann. Und da bin ich jetzt bei Punkt Nummer drei, mehr Praktika. Ich hatte in meiner kompletten Schulzeit ein einziges Praktikum von einer Woche. Und ich war halt einfach eine Schülerin. Ich hatte keinen Bock, in meinen Ferien ein Praktikum zu machen. Heute, nachträglich, reflektierend, ist es richtig dumm gewesen, wenn ich es mal so sagen darf, weil du sagst ja, also du musst ja nicht von 6 Wochen Sommerferien jetzt 6 Wochen ein Praktikum machen, aber es reicht ja schon, wenn du ab und zu mal in den Ferien ein paar Tage irgendwo reinschnupperst, dass du dir ein Bild von dem Beruf machen kannst. Und bei vielen Schülern ist es halt einfach so, sie wollen das nicht machen, sie können es nicht machen, was auch immer. Sie müssen halt vielleicht auch einfach arbeiten gehen, dass irgendwie ein bisschen Geld reinkommt, keine Ahnung. Aber wenn das Schulsystem das vorsehen würde, ich habe auch schon mitbekommen, dass es mittlerweile auch schon ein bisschen besser ist und dass man in seiner Schullaufbahn mehr Praktika macht. Aber meiner Meinung nach gehört es verpflichtend ab der 7. Klasse jährlich eine Woche Praktikum. Dass du bis zu deinem Abschluss, ich sag mal in der 9., 10. Klasse, mindestens 2 oder 3 verschiedene Praktika gemacht hast. Wenn nicht sogar schon mehr, dass du es in den Ferien dann auch entsprechend fortsetzen kannst.
Ja, finde ich auch extrem wichtig, gerade wo wir heute so eine Riesenvielfalt haben. Und ich sag mal, bei einem Praktikum, da macht man vielleicht noch das, was am nächsten ist, ne? So das Reisebüro um die Ecke, ne? Wo man nicht weit muss. Wenn man da dann aber schon mal eine Woche Praktikum gemacht hat und man fand das total blöd da, dann wird man beim nächsten Mal im nächsten Jahr, wo man wieder ein Praktikum braucht, da wahrscheinlich nicht mehr hingehen, sondern vielleicht dann doch was anderes angucken.
Genau, ja.
Ja, halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Und manchmal ist es ja auch so, dass wenn man dann was gefunden hat, was einem gefällt, wenn man das mal so gesehen hat, dann macht vielleicht auch das ein oder andere in der Schule wieder mehr Sinn. Ne, weil man dann weiß, okay, da brauche ich aber Wissen oder mehr Wissen, mehr Grundwissen aus dem und dem Bereich. Oder ich brauche eine bestimmte Note. Da wird ja noch immer viel an der Note festgemacht. Aber ich brauche vielleicht eine bestimmte Note, um da reinzukommen. Das heißt, die Motivation auch für die Schule verändert sich ja dann auch.
Ja, das stimmt.
Gut. Ja, dann sind wir schon am Ende angekommen. Danke, dass du da warst. Danke für deine vielen Impulse und Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Vielen Dank.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank für die Einladung, Daniela.
Sehr gern.
Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis zum nächsten Mal. Deine Daniela.